Hey, hey, herzlich willkommen zu unserem Podcast Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Mit viel Klaviermusik nehmen wir euch mit auf eine anregende und abwechslungsreiche Reise. Vorbei an menschlichem, humorvollem und ernstem. Wir bieten euch ein buntes Kaleidoskop rund um den Dreiklang Musik, Psychologie und Philosophie. In den Shownotes verlinken wir euch passend zu jeder Folge einen Buch sowie einen CD-Tipp. Jetzt wünschen wir euch viel Freude und Inspiration. Audio ab! Wer kennt ihn nicht? Den Merchandising-Artikel Die Mozartkugel. Wird sie dem Künstler gerecht? War Mozart süß, vielschichtig und schmelzend auf der Zunge? Auf jeden Fall macht Mozart seine Vielseitigkeit aus. Er konnte äußerst komplexe Stücke schreiben und dann sein Publikum wieder mit sehr eingängigen Melodien vereinnahmen. Dramatik und Leichtigkeit beherrschte er, so wird mitunter gesagt, wie nach ihm kein weiterer Komponist. Weshalb er bis heute als eine Ausnahmeerscheinung gilt, zumindest bei Mozart-Liebhabern. Für diesen Podcast wählte ich Mozarts Duport-Variationen. Die Geschichte zu diesen Variationen ist folgende. Im Frühjahr 1789 reiste Mozart nach Berlin an den preußischen Hof. Das Ziel? Die Finanzen aufbessern. Tatsächlich gibt es nur Vermutungen darüber, welche Möglichkeiten an Kompositionsaufträgen, Stellenangeboten und lukrativen Konzertauftritten sich für Mozart tatsächlich vor Ort aufgetan haben. Fest steht aber, dass es ihm ziemlich schwer gemacht wurde, beim preußischen König Friedrich Wilhelm II. Eine zweckdienliche Audienz zu bekommen. Die Duport-Variationen waren, so wird überliefert, eine Art musikalische Bestechung. Ein Bestechungsversuch von Mozart beim königlichen Kammermusikdirektor und Cellisten Jean-Pierre Duport. Was war das für ein Bestechungsversuch oder vielleicht doch eher eine Schmeichelei, die Mozart gegenüber Duport äußerte? Mozart nahm ein Menuett von Duport, genauer gesagt eine Cellosonate, und schrieb über dessen Thema 9 Variationen. Heraus kam wunderbar leichtfüßige Musik und letztlich hatte Mozart nach einiger Zeit seine Audienz beim König bekommen. Ob seine Komposition dabei eine Rolle spielte, das weiß man nicht so genau. Was man jedoch weiß, ist, dass seine Duport-Variationen nur auf den ersten Blick oder sollten wir sagen Ton harmlos wirken. Doch tatsächlich sind die Variationen schwer zu spielen, ohne dass es groß auffällt. Naja, zum Glück gibt's Metronome. Heute gehören die Duport-Variationen zu den beliebtesten und kunstvollsten Klaviervariationen Mozarts. Thank you. Wer war dieser Mozart? Mozart mit vollständigen Namen Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus genannt, kam im Jahr 1756 in Salzburg zur Welt. Sein Rufname war zeitlebens Wolfgang und den griechischen Namen Theophilus, was so viel wie Gottlieb heißt, hat Mozart später in seine französische Entsprechung Amadee, beziehungsweise eher selten latinisierend Amadeus übersetzt. In der unteren Etage seines Geburtshauses befand sich ein wohlriechender Gewürzladen und im dritten Stock befand sich die Wohnung der Mozarts. Eine Küche, Kabinett, Wohnzimmer, Schlafzimmer und das Arbeitszimmer für Vater Leopold, der Musikpädagoge und Musiker war. Rund um das Haus befanden sich Läden, Kaufleute und Kirchen, die Gassen waren stets mit Leben gefüllt, mit Menschen, die von A nach B eilten. So eilte auch Wolfgang häufig mit seinem Vater Leopold zum nahen Dom, zu Salzburg oder die Peterskirche. Er hörte bei der Messe Musik und lernte die Kollegen in der Kapelle seines Vaters und ihre Musikinstrumente kennen. Sein Vater war, wie gesagt, Musikpädagoge und wenn er Schüler unterrichtete oder mit Freunden musizierte, war Wolfgang zugegen. Er saß auch bei seiner Schwester Nannerl, die 4,5 Jahre älter war als er, wenn sie Klavier übte. Alles, was klingt und schwingt, sprach den Buben an. Töne und Instrumente. Schnell und stark brachte Musik in ihm Resonanz hervor, wobei die lauten Trompeten ihm wohl eher Angst machten, so wird es überliefert. Der Vater erkannte schnell, dass Wolfgang wohltönende Akkorde am Klavier sucht und führte ihn zeitig in das Spiel ein. Anfangs mit Nannerls Notenbuch, in dem er die Fortschritte seines Sohnes festhielt. So ist aus diesem Notenbuch unter anderem folgender Satz des Vaters zu entnehmen. Dieses Stück hat Wolfgangerl den 24. Januar 1761, 3 Tage vor seinem 5. Jahr, nachts um 9 bis 9:30 gelernt. Die Musikalität des Buben überraschte alle. Spielen, lernen, üben, komponieren, nichts von dem machte Wolfgang Mühe. Noch vor Buchstaben malte er Noten. Das Talent der Kinder war für den Vater Leopold vor allem ein Geschenk Gottes, das er nicht für sich allein behalten durfte, weil es nicht ihm persönlich galt. Vielmehr musste er es der Öffentlichkeit zugänglich machen, weshalb die drei, also Vater, Nannerl und Wolfgangerl, ab 1762, da ist der Junge erst 6,5 Jahre alt, auf ausgedehnte Reisen gingen. Bereits mit 3 Jahren begann Wolfgang mit dem Klavierspiel. Ein Jahr später lernte er die Geige und als er gerade einmal 5 Jahre alt war, folgte der erste öffentliche Auftritt. Und in diesem atemberaubenden Tempo ging es weiter. Thank you. Was der Vater anfänglich für Schmierereien hielt, sind in Wirklichkeit früheste Kompositionen. Und weil Wolfgang am Anfang den Federkiel stets zu tief ins Tintenfass eintauchte, tropfte es unablässig, sodass man schwer Noten und Kleckse unterscheiden konnte. Was dazu führte, dass der Vater fortan selbst, was der Fünfjährige am Klavier improvisierte, notierte. Seine erste Sinfonie komponierte Mozart im Alter von 8 Jahren. Ein Jahr später die erste Oper. Ein Leben als Kapellmeister schien da vorherbestimmt. Schulbildung war zu damaligen Zeiten keine alltägliche Sache, sodass Vater Leopold die Ausbildung seiner Kinder selbst in die Hand nahm. Er lehrte seinen Kindern nicht nur Klavier und Geige, sondern brachte ihnen auf den langen Reisen auch Lesen, Schreiben und Rechnen bei. Und er unterrichtete die Geschwister in Französisch, Latein und Italienisch. Die ständigen Reisen und häufigen Auftritte gingen nicht spurlos an Wolfgang vorüber. Er war kleiner als andere Kinder seines Alters und häufiger krank, oft sogar sehr lebensgefährlich, und daran änderte sich auch bis zu seinem frühen Tod 1791 wenig. Das wichtigste Motto der Mozart-Kinder hieß also Reisen. Auf nahen und fernen Adelshöfen quer durch Europa hatten sich die Geschwister zu präsentieren, denn nur vor Ort und durch höchsten persönlichen Einsatz wurde man bekannt. In einer Zeit, in der es noch keine Konzertagenturen und kaum eine überregionale Presse gab. In den Reiseberichten der Mozarts finden sich viele anschauliche Beschreibungen über ungefederte Kutschen, löchrige Straßen, Pannen, Verspätungen und das Kreuz mit den an jeder Grenze wechselnden Währungen. So war Mozart in ganz Europa unterwegs. Wien, München, Brüssel, London, Mailand, Rom und Paris, um nur einige Stationen zu nennen. Mit 25 Jahren zog Wolfgang schließlich nach Wien, kehrte Salzburg also den Rücken zu, um nun endlich frei für seine Kunst zu sein. Ohne feste Anstellung, Wohnung und Bindung startete Mozart 1781 in Wien. 12-mal mehr Einwohner als Salzburg hatte die Stadt. Tendenz aufgrund der begonnenen Industrialisierung steigend, wenngleich die meisten Wiener arm waren. Kaiserin Maria Theresia, vor der sich Wolfgang und Nannerl als Kind präsentiert hatten, war eben verstorben. Zusammen mit ihrem Sohn hatte sie das Staatswesen ausgebaut. Und Josef II. Beschleunigte jetzt diesen Prozess. Er förderte weiterhin die Künste, schränkte aber höfischen Prunk und die Ausgaben für Kunst und Musik zugunsten der Verbesserung sozialer Missstände ein. Auch der Adel musste sparen. Seine Salons blieben aber wichtige kulturelle Zentren. Das Leben in Wien ließ sich für Mozart gut an. Es schien ihm zu gelingen, als freischaffender Künstler Fuß zu fassen. Mit den Verbindungen zu einflussreichen Familien flatterten gut bezahlte Klavierschülerinnen und Kompositionsaufträge ein. Und schließlich erfolgte 1782 im kaiserlichen Auftrag die Entführung aus dem Serail, die am Hofburgtheater aufgeführt wurde. Im selben Jahr heiratete Mozart Constanze Weber, gegen den Willen seines Vaters, und das Ehepaar lebte in den nächsten Jahren in mindestens 11 Wiener Wohnungen. Umzüge waren damals nichts Ungewöhnliches. Wichtige Gründe werden im Fall der Mozarts die Nähe zum Theater, wo Aufführungen anstanden, gesundheitliche Wünsche von Constanze, aber auch Gönner gewesen sein, die Wohnungen finanzierten. Am Anfang fehlte es den Mozarts an nichts. Sie führten ein offenes Haus, hatten bemerkenswerte Einkünfte und eben solche Ausgaben. Mozart gab Unterricht, spielte in adeligen Palais und öffentlichen Akademien. Das heißt, Konzerte, die Künstler jetzt immer öfter auf eigenes Risiko selbst veranstalteten. Meist stellte sich Mozart darin als Pianist vor, mit einer Fantasie, einem Solowerk oder zum Beispiel einer Variation. Denn allein in den 2 Jahren von 1784 bis 1786 komponierte Mozart 12 Klavierkonzerte. In nur 35 Lebensjahren komponierte Mozart eine überwältigende Fülle von Werken. Für den Konzertsaal, die Kirche, für adelige und bürgerliche Auftraggeber und natürlich auch für Freunde. Kunstvolle Musik für Kenner und Laien und unterschiedlichste Gelegenheitsmusiken. Sein Genie zeigt sich durch sein ganzes Leben hindurch. Denn schon als Kind bewältigte er spielend die verschiedenen Rollen eines ausübenden Musikers. Vom Blattspielen, Improvisieren und virtuoses Konzertieren. Ein Wunder ist, wie Mozart sein umfangreiches Werk in seinem kurzen Leben hervorbringen, ja überhaupt aufschreiben konnte. Seine Kompositionen formten sich in seinem Kopf oft auch beim Improvisieren. Größere Werke hielt er zunächst in knappen Skizzen und mit den Hauptstimmen fest. Das Weitere war für ihn reine Fleißarbeit. Die Musik war dann in seinem Inneren bereits fertig und auf Abruf zur Stelle. Und er selbst schätzte es sehr, wenn Musik auf eine sinnliche, direkte Weise schlüssig war. So ist es aus seinen Briefen unter anderem an seinen Vater zu entnehmen. Seinen Unterhalt gestaltete Mozart verschwenderisch. Materielles bedeutete ihm wenig und verschwenderisch war er auch im Umgang mit seiner eigenen Kraft und Zeit. Und zum Glück für uns alle. Er war nämlich auch besonders verschwenderisch in und mit seiner Musik. Doch woher stammt die These vom verarmten Genius Mozart? Sie soll aus der Romantik herrühren. Jeder Biograf versuchte Mozart noch ärmer zu machen. Besonders in der Öffentlichkeit ist das Klischee vom armen Mozart noch sehr verbreitet, während die neuere Forschung diese Annahme ablehnt. So war Mozart sicher nicht reich im Vergleich zu einem Grafen oder Fürsten, reich war er aber gegenüber den anderen Angehörigen seines Standes. Doch was hat es mit seiner Musik auf sich? Was macht sie mit dem Zuhörenden? Welche Farben und Bilder kreiert sie? Die Musik Mozarts zu hören, verlangt ein aufmerksames Spiel, immer aufs Neue zu beginnen. Ein Spiel, bei dem uns seine Musik an die Hand nimmt und mit hoher, immer natürlich wirkender Beweglichkeit durch ihre eigenen Räume führt. Seine Musik versetzt die Zuhörenden durch ihre Klarheit, durch die Lebendigkeit und Plastizität ihrer Motive in einen höchst anregenden Wachzustand. Sie fordert und fördert geistige Beweglichkeit. Ja, Mozart schrieb keine Programmmusik. Seine Musik erzählt keine Geschichten. Vielmehr gleicht sie abwechslungsreichen Spaziergängen durch unsere Seele. Mozart führt uns darin in helle und dunkle Bezirke, zu leichten und zu leidenschaftlichen Gefühlen. Seine Musik ist heiter und ernst, kunstvoll und einfach. Mozarts Musik spricht die Seele und den sinnlichen Verstand auf eine verwechselbare Weise an. Sie fragt und antwortet, bringt Gedanken und variiert sie sogleich, kombiniert überraschend und zeigt in spielerischen Fantasien Möglichkeiten um Möglichkeiten auf. Sie regt die geheimnisvollen Wechselspiele unseres Denkens und Fühlens an, wie wenig andere Musik. Das macht den sogenannten Mozart-Effekt so glaubhaft. Was der Mozart-Effekt ist? Nun, dass das Hören von Mozarts Musik wichtige geistige Fähigkeiten verbessern kann, behaupteten 1993 amerikanische Forscher. Ihre Angaben fanden weltweit Resonanz. Einige US-Staaten schenkten alle Neugeborenen zur besseren geistigen Entwicklung eine Mozart-CD. Auch wenn die in den Versuchen häufig behaupteten Effekte nicht zuverlässig wiederholt werden konnten, spricht man bis heute vom Mozart-Effekt. Mozarts Musik ist ein Spiel mit Tönen. Kaum ein Motiv oder Thema wird einfach nur wiederholt, sondern dabei wenigstens um Kleinigkeiten verändert, um die sogenannte Nuance. Seine Musik zu hören heißt, sich auf ein Wahrnehmungsspiel einzulassen. aufmerksames Hin- und Zuhören macht es den Zuhörenden möglich, den Charakter der Musik zu verfolgen. Beim Lauschen darf man sich fragen, klingen die Töne keck oder wehmütig, trotzig oder sanft, ernst oder zärtlich? Und Achtung, Mozart liebt es, den Charakter schnell zu wechseln, oft von Takt zu Takt, von Melodie zu Melodie, das gehört zum Reiz seiner Musik. Bei Mozart ist immer der Dialog zwischen den Instrumenten entscheidend. Er schreibt melodisch und von seiner Farbenwelt kann man sich faszinieren lassen. Und versuchen wir beim Hören, die Gestalt jedes kleinen Motivs wie eine Klangzeichnung zu erfassen, so erkennen wir, dass jedes Motiv seine eigene Bewegung hat. Und was zeichnet Mozarts Musik nun tatsächlich aus? Ist sie besonders melodiös, seelenvoll, abwechslungsreich, klassisch schön? Mir scheint, Worte reichen dafür nicht aus. Jede versuchte Beschreibung scheint profan. Er ist für mich ein Tonjongleur, Melodienzauberer, Harmonieakrobat, Farbendompteur. Er führt uns als Zuhörende in schwindelige Höhen aufs Seil und in abenteuerliche Situationen in den Löwenkäfig. Er erfreut uns als Clown und zeigt uns, wie weinen geht als Harlekin. Er ist Zirkusdirektor und Pausenclown, alles in einem. Und über ihm das Zelt der Notenvielfalt mit all seinen Farben und Nuancen und Dissonanzen. Wie ist Mozarts Musik für Sie? Wie fühlen und sehen Sie sie? Lauschen Sie aufmerksam und neugierig? Und ach ja, ich vergaß, bei mir ist Mozarts Musik zitronengelb. Sie wollen mehr zu Synästhesie wissen? Dann sollten Sie unseren Podcast Episode 3 mit dem spannenden Titel Showman des Klaviers, der Synästhetiker Franz Liszt, hören. Und ach ja, bevor ich schließe, Emmanuel Pahü, der Soloflötist der Berliner Philharmoniker, sagte einmal bei einem Interview, wenn Mozart heute leben würde, da bin ich sicher, wäre er DJ und hätte viel Spaß dabei. Das war eine Folge von Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier, dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Wir, das heißt Claudia und Andreas Lutschewitz, bedanken uns herzlich bei euch fürs Zuhören und freuen uns über ein Feedback zu unserem Podcast sehr. Und bitte stellt uns Fragen zum Podcast und schenkt uns eure Ideen zu musikalischen Themen oder Interviewpartnern, die euch interessieren. Und wenn ihr Lust auf einen unserer Konzertvorträge habt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmt. Mehr zu uns findet ihr auf der Website von Andreas unter www.andreaslutschewitz.de oder auf unserer Landingpage zum Podcast www.töneundtemperamente.de. Und zu guter Letzt schaut gerne bei uns in Schönau vorbei. Wir lieben Besuche.